Hallo und herzlich willkommen in deinem Wandelwerker-Podcast. Dein Podcast für innovative und ganzheitliche Ideen und Konzepte im Arbeitsschutz. Im ersten deutschen Arbeitsschutz-Podcast findest du Impulse und Lösungen für die Gestaltung des Arbeitsschutzes in deinem Unternehmen. Viel Spaß bei dieser Folge wünscht das Wandelwerker-Team, die Safety-Culture-Experts für dein Unternehmen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Wandelwerker-Podcast. Bevor wir jetzt gleich mit dieser Podcast-Folge hier starten, möchte ich dich einladen zu unserem nächsten Webinar. Am 1.3. von 14 bis 16 Uhr startet eine zweite Auflage zum Webinar Sicherheitskultur entwickeln. Und nachdem das erste Webinar so ein großer Erfolg war, freuen wir uns jetzt auch bei diesem Webinar, wenn du als Teilnehmer mit dabei bist. Am 1.3. startet auch die zweite Runde des Safety Culture Online-Kurses. In diesem Online-Kurs lernst du alles über die Sicherheitskultur-DNA, von Safety Mindset über Kommunikation, über Behavior-Based Safety. In über 50 kurzen Videos mit wöchentlichen Live-Calls und einer richtig tollen Community. Sei auf jeden Fall dabei und du kannst dich jetzt auf die Warteliste eintragen unter www.safetycultureonline.com und erhältst sogar mit Eintragen auf die Warteliste 10% auf den Kurspreis. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß bei dieser Podcast-Folge und wir sehen uns im Safety Culture Online-Kurs. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Wandelwerker-Podcast. Ich habe einen ganz tollen Gast heute im Podcast-Interview. Ich begrüße ganz herzlich Lisa Zeidler. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Hallo, vielen Dank für die Einladung auf jeden Fall. Es ist für mich heute auch mal eine ganz neue Erfahrung. Ich habe noch nie an der Podcast-Aufnahme mitgewirkt, aber ja, ich freue mich sehr, dabei zu sein. Hallo.
Ja, es gibt tatsächlich viele, die in unserem Podcast das erste Mal Gast in einem Podcast sind, weil wir natürlich mit dem Wandelwerker-Podcast eine totale Nische bespielen. Aber bisher hat das ganz hervorragend geklappt und wir haben ja jetzt auch schon ein Vorgespräch gehabt und ich weiß, das wird auch eine ganz wundervolle Podcast-Aufnahme. Wir sprechen heute über ein ganz, ganz tolles Thema. Und zwar sprechen wir heute über das Thema Behavior-Based Safety in Anwendung in einem Forschungsprojekt. Diese Mitarbeiterin, also wissenschaftliche Mitarbeiterin im Lehrstuhl von dem Herrn Professor Bördlein. Und ja, wie sind Sie denn dahin gekommen? Wie war Ihr beruflicher Werdegang und was machen Sie jetzt dort?
Ja, also ich stelle mich gerne nochmal vor. Wie gesagt, mein Name ist Lisa Zeidler und ich komme ursprünglich eigentlich aus dem schönen Oberfranken, wohne aber jetzt schon mittlerweile über 5 Jahre in Würzburg und bin derzeit eben, wie Sie jetzt schon erwähnt haben, als Projektmitarbeiterin an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Würzburg tätig. Und ja, dort betreue ich zusammen mit Herrn Professor Dr. Christoph Bördlein eben als Fachexperte für BBS das Forschungsprojekt Behavior-Based Safety, sicheres Verhalten bei Rettungskräften, bei dem wir ja die verhaltensanalytischen Methoden von BBS auf das Arbeitsumfeld zweier Rettungswachen des DRK der Region Hannover e.V. übertragen. Und vielleicht zu mir noch, ich komme selbst aus dem medizinischen Bereich, habe eine Ausbildung zur zahnmedizinischen Fachangestellten absolviert und 2019 dann meinen Bachelor in Pflege- und Gesundheitsmanagement an der Hochschule in Würzburg gemacht. Und vielleicht noch ein bisschen zur Motivation für den Arbeitsschwerpunkt BBS. Ich kann an der Stelle einen kleinen Exkurs geben, wie ich überhaupt zu dieser Thematik gekommen bin.
Ja, das ist nämlich super spannend.
Genau, und zwar bin ich damals auf der Suche nach einem Thema für meine Bachelorarbeit eigentlich das erste Mal darauf aufmerksam geworden. Und ja, worüber ich mich damals sehr gefreut habe, war, dass ich sogar meinen erlernten Beruf mit BBS verknüpfen konnte und eben im Rahmen meiner Bachelorarbeit dann versucht habe herauszufinden, ob BBS in einer Zahnarztpraxis rein praktisch umsetzbar ist und die Prinzipien von BBS auch in dieser Einrichtung des Gesundheitswesens wirken. Und ja, ich kann so viel dazu sagen, die BBS-Maßnahme war in den Praxisalltag der Zahnarztpraxis integrierbar. Und die Einführung der BBS-Maßnahme führte dann auch zu dem erwünschten Erfolg einer Verhaltensänderung. Das war eben ja das, was ich dann im Rahmen meiner Bachelorarbeit sozusagen herausgefunden habe.
Ja, können Sie, ich finde es super toll, ne, weil man das Alte mit dem Neuen verknüpft, was man dann ja, neu erlernt hat. Welche Verhaltensänderungen haben Sie bewirkt dort oder welche Verhaltensänderungen haben Sie sich vorgenommen?
Ja, man wird es jetzt, glaube ich, auch, man kann es sehr gut vergleichen, auch mit dem Vorgehen des Projekts, das wir jetzt eben am Laufen haben. Ich bin da auch so vorgegangen, dass ich das Ganze mit einem Checklistensystem gemacht habe. Heißt, ich habe zusammen mit den Mitarbeitern vor Ort, man muss auch sagen, das ist halt eine relativ kleine Einrichtung des Gesundheitswesens. Also es waren insgesamt nur 7 Beschäftigte inklusive des Zahnarztes. Und ja, wie gesagt, ich habe zusammen mit den Mitarbeitern vor Ort einfach sichere Verhaltensweisen festgelegt, wo auch Verbesserungsbedarf gesehen wird und ja, wo auch einfach Risikotätigkeiten sind, wo man sich halt leicht und schnell auch verletzen kann. Und die haben wir dann mit einer BBS-Checkliste eben beobachtet. Und ich habe den Mitarbeitern dann auch in regelmäßigen Abständen immer Feedback gegeben zu ihren Verhaltensweisen. Und dadurch kann man dann eben eine Verhaltensveränderung bewirken durch dieses systematische Feedback, das man den Mitarbeitern eben gibt und eine positive Verstärkung dahingehend, dass einfach diese sicheren Verhaltensweisen gefördert werden.
Auch in einer Zahnarztpraxis, finde ich.
Auch in einer Zahnarztpraxis, genau. Das ist eben, ja, der Hintergrund ist einfach, dass die BBS-Prinzipien eigentlich universell sind. Also die sind vielseitig einsetzbar und da ist es eigentlich ganz egal, ob es ob's sich um eine Zahnarztpraxis mit nur 7 Beschäftigten oder dann zum Beispiel jetzt wie in unserem Forschungsprojekt eben um eine Rettungswache mit 80 Beschäftigten, sage ich mal, handelt.
Können Sie die BBS, also Behavior-Based Safety-Prinzipien, für unsere Hörerinnen und Hörer nochmal kurz erläutern?
Ja, gerne. Also BBS, man kann das zu Deutsch eigentlich übersetzen mit verhaltensorientierter Arbeitssicherheit. Und BBS gilt eigentlich als die am besten untersuchte und wirksamste Methode zur Veränderung des Verhaltens im Bereich der Arbeitssicherheit. Und ja, um mit Hilfe von BBS eben das Ziel sicherer Arbeitsgewohnheiten der Mitarbeiter zu erreichen, müssen halt einige sehr wichtige Dinge beachtet werden. Insgesamt handelt es sich da um diese 5 aufeinander aufbauenden Prinzipien, die Sie jetzt angesprochen haben. Und zwar bedarf es eben einer genauen Definition des sicheren Verhaltens, wie ich das auch gerade erwähnt habe, dass ich mit den Mitarbeitern da in der Zahnarztpraxis eben dann definiert habe, was sind überhaupt die sicheren Verhaltensweisen. Es bedarf ja einer direkten Beobachtung des Verhaltens am Arbeitsplatz, dass man dann eben diese Verhaltensweisen, die man festgelegt hat, auch beobachtet. Und es bedarf verhaltensbezogenes, positives, konstruktives Feedback, dass man den Mitarbeitern dazu, was man beobachtet hat, dann auch eine Rückmeldung gibt. Als 4. Punkt kann man sagen, dass auch das Setzen von verhaltensbezogenen Zielen eine ganz wichtige Rolle spielt, dass man dann sich eben auch Ziele festsetzt mit den Beschäftigten. Zum Beispiel, wir befinden uns jetzt an so einer Schwelle, dass wir zu so und so viel Prozent das Verhalten schon sicher zeigen. Wir wollen es aber auf den und den Prozentsatz, sage ich mal, steigern. Das kann man sich darunter vorstellen. Und zu guter Letzt eben der Einsatz von positiver Verstärkung, dass dieses sichere Verhalten dann eben auch auf Dauer beibehalten wird. Mhm. Genau, das sind so diese 5 Prinzipien von BBS.
Genau. Und ich weiß, dass BBS in vielen Unternehmen noch gar nicht so bekannt oder auch verbreitet ist, weil viele auch ein Stück weit eine Abneigung gegen Beobachtungen an sich haben. Und es gibt da ja unterschiedliche Varianten. Also es gibt ja nicht nur die Variante, dass die Führungskräfte beobachten oder sie als außenstehende Person, sondern es gibt ja auch in der Umsetzung die Variante, dass die Mitarbeiter sich untereinander beobachten. Also man muss da nicht direkt in diese Abneigungshaltung zum Beobachten oder zum BBS-Ansatz gehen. Ist das richtig?
Genau, das ist richtig. Man muss, wie gesagt, einfach immer ein bisschen herausfinden erstmal in dem Unternehmen oder in dem Bereich, in dem Betrieb, wo ich BBS einführen will, was sind denn so meine Voraussetzungen, was sind so die Bedingungen. Also man kann jetzt nicht also BBS ist ja kein, sage ich mal, vorgefertigtes System, sondern ja, letzten Endes muss man das einfach individuell immer auf den Betrieb, wo man es einsetzen will, anpassen und dann herausfinden, ja, was wollen denn auch die Mitarbeiter, was wollen die Führungskräfte und ja, was für eine erfolgreiche Übertragung von BBS eben ganz wichtig ist, ist eben diese Anpassung an den jeweiligen Betrieb, an das Unternehmen. Und jedes BBS-System bedarf eben, dass man da auch eine individuelle Gestaltung hat, sage ich mal. Dann kann BBS eben auch meiner bisherigen Erfahrung funktionieren, wenn man das eben individuell einfach anpasst und herausfindet, wie kann es eben in diesem Betrieb, in diesem Unternehmen am besten funktionieren.
Okay. Und wir haben für den einen oder anderen, der sich jetzt da nochmal für den BBS jetzt neu ist, wir haben mit dem Professor Börtlein auch eine Podcast-Folge aufgenommen zu genau diesen BBS-Prinzipien. Da kann man gerne nochmal reinhören. Und wir gehen jetzt in die Anwendung, in die Praxis. Es gibt nämlich ein Forschungsprojekt, das Sie, glaube ich, federführend mitgestalten, wo es genau um diese Anwendung von BBS in einem beruflichen Zusammenhang oder in einem Tätigkeitszusammenhang geht. Vielleicht können Sie uns einmal eine Einführung geben, um welches Forschungsprojekt handelt es sich da?
Ja, gerne. Das Forschungsprojekt trägt den Namen Behavior-Based Safety, sicheres Verhalten bei Rettungskräften, wie gesagt. Und dabei handelt es sich um ein durch die Unfallversicherung Bund und Bahn initiiertes Forschungsprojekt, welches eben gemeinsam mit der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Würzburg-Schweinfurt und in Kooperation mit dem Deutschen Roten Kreuz Rettungsdienst in der Region Hannover durchgeführt wird. Und die Unfallversicherung Bund und Bahn ist eben der gesetzliche Unfallversicherungsträger des DRK der Region Hannover. Und wir als FHWS, also Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt, übernehmen eben die wissenschaftliche Begleitung und Evaluation des Projekts zur Überprüfung der Wirksamkeit dieser BBS-Maßnahme. Und von Seiten des DRK-Rettungsdienstes nehmen zwei ausgewählte Rettungswachen, die sich eben für dieses Projekt beworben haben, an dem Forschungsprojekt teil. Und bei dem Projekt werden eben die verhaltensanalytischen Methoden von BBS auf das Arbeitsumfeld von Rettungskräften der beiden ausgewählten Betriebe des DRK übertragen und angepasst. Ja, genauer gesagt kann man eigentlich das so beschreiben, dass in den zwei ausgewählten Rettungswachen eine umsetzbare Methode auf Grundlage dieser fünf BBS-Prinzipien entwickelt wird, durch die dann die Arbeitssicherheit von Beschäftigten im Rettungsdienst dauerhaft verbessert wird. So ganz grob vielleicht mal zur Beschreibung des Forschungsprojekts. Ich kann auch ein bisschen genauer noch drauf eingehen, vielleicht, warum wir dieses Forschungsprojekt überhaupt machen.
Ja, gerne. Bevor wir dann einsteigen in das Forschungsprojekt.
Genau. Was so ein bisschen auch der Hintergrund ist, wie das Forschungsprojekt überhaupt zustande gekommen ist. Und zwar haben Unfallstatistiken der Unfallversicherung Bund und Bahn eben ergeben, dass ehrenamtlich und hauptberuflich tätige Rettungskräfte eben einem erhöhten Unfallrisiko ausgesetzt sind. Und es spiegelt sich auch in den beim Deutschen Roten Kreuz seit 2011 kontinuierlich steigenden Unfallzahlen wieder.
Okay.
Zum Teil resultiert das erhöhte Unfallrisiko und das Unfallaufkommen aus der Art der Tätigkeit natürlich als Rettungskraft in gewissen Extremsituationen. Mhm. Was aber auch noch eine andere Ursache ist, ist eben die Wahrnehmung von möglichen Risiken und auch dem damit verbundenen Sicherheitsverhalten der Mitarbeiter, da zum Beispiel sichere Handlungen meistens geringfügig aufwendiger sind oder zeitintensiver. Es dauert einfach länger, wenn man was sicherer machen will in der Regel. Und deswegen tendiert man dann vielleicht auch zum riskanten Verhalten. Ich kann da auch gleich ein kleines Beispiel vielleicht nennen, damit man sich das besser vorstellen kann aus unserem Projekt. Da ist es so, dass zum Beispiel das sichere Verhalten wäre, dass man seine Sicherheitsschuhe, die die Mitarbeiter ja im Rettungsdienst tragen müssen, auch richtig verschließen muss. Und ein riskantes Verhalten oder unsicheres Verhalten ist dann eben, dass die Mitarbeiter teilweise die Schuhe eben nicht richtig zumachen. Einfach, weil es schneller geht und weniger aufwendig ist, wenn man halt einfach in den Schuh reinschlüpft und dann losgeht, anstatt sich halt noch die paar Sekunden quasi Zeit zu nehmen, den auch zuzumachen. Hintergrund ist natürlich auch, dass wenn man die Schuhe halt dann den ganzen Tag trägt, natürlich auch von den Mitarbeitern dann erwähnt wird, dass die recht schwer werden im Laufe des Tages und es dann halt auch bequemer ist, wenn die nicht richtig fest verschlossen sind. Aber das sichere Verhalten ist natürlich, dass man die Schuhe zumacht, damit halt auch nichts passieren kann. Ja, so als kleines Beispiel, damit man sich das vielleicht da gleich besser vorstellen kann.
Ja, das ist natürlich auch dann interessant und da auch ein ganz wichtiger Punkt, den Sie genannt haben, dann mal zu fragen, warum macht ihr das so? Ne? Also vielleicht ist es gar nicht das Schuhe zu machen, sondern vielleicht ist es tatsächlich so, dass es dann irgendwie auch manchmal ein anderer Schuh erforderlich wird, ne? Weil der über den ganzen Tag gar nicht gut getragen werden kann.
Genau, das kann man damit eben auch ganz gut rausfinden. Und macht man eben auch, ja, so in der ersten Phase des Projekts werde ich dann auch nochmal drauf eingehen, dass man auch erstmal so sich die ganzen, Bedingungen anguckt. Wie ist denn überhaupt schon der Stand der Arbeitssicherheit? Was gibt's auch für Ausstattung? Dient die zum sicheren Arbeiten oder könnte man da theoretisch auch noch was verbessern?
Ja, lass uns gerne einsteigen. Ja, fangen wir mit der ersten Phase an, des Projektes. Wie sind Sie losgelaufen?
Ja, also ganz grob vielleicht zur Einteilung. Das Forschungsprojekt lässt sich ganz grob in drei Phasen gliedern. Eben diese Vorbereitungsplanungsphase, die war bei uns jetzt von Juli 2019 bis Dezember 2019. Dann kommt die konkrete Durchführungsphase, die startete bei uns dann im Januar 2020 und läuft aktuell auch noch. Also die Durchführung läuft noch wir haben geplant bis März 2021. Und am Schluss kommt dann eben noch eine Auswertungsphase dann ab April 2021 und die Laufzeit des Projekts ist dann noch bis Juni 2021 vorgesehen. Genau, dann würde ich einfach mal in die Planungsphase einsteigen. Und zwar innerhalb dieser Phase finden unter anderem erstmal ein Auftakttreffen zum Beispiel zum Projekt statt. So war das bei uns jetzt. Man hat natürlich viele Vorabgespräche. Und wir haben die Auswahl dann eben getroffen der beiden am Projekt teilnehmenden Rettungswachen, was dann auch ganz wichtig ist, dass zum Beispiel auch zwischen UVB, also Unfallversicherung Bund und Bahn, und dem DRK auch eine Kooperationsvereinbarung abgeschlossen wurde und dann eben auch zwischen dem Betriebsrat und dem DRK natürlich auch
dass da auch eine Vereinbarung, ne? Also weil das hat ja schon auch was mit den Mitarbeitern zu tun, dass der Betriebsrat dann natürlich informiert sein muss und mitmachen muss oder auch eine Betriebsvereinbarung, das weiß ich gar nicht, ist das in dem Fall auch passiert?
Genau, ja, eben, jetzt ist mir das Wort direkt entfallen. Deswegen habe ich kurz gestockt. Genau, dass man eben auch eine Betriebsvereinbarung festlegt, dass da natürlich auch die Interessen der Mitarbeiter eben durch den Betriebsrat ja vertreten sein sollten, dass da dann eben auch eine Betriebsvereinbarung festgelegt wurde, auch im Rahmen von unserem Projekt. Und danach, nachdem man das eigentlich alles geklärt hat und das alles auch festgelegt ist, werden dann natürlich die Mitarbeiter erstmal über das Vorhaben auch des Projekts informiert, auf das sie sich ja beworben haben. Und dann kann man eigentlich letzten Endes starten, in Vorbereitung dann eben auf die Planung und Durchführung der BBS-Maßnahme, mit einem sogenannten Sicherheitsassessment. Und da steige ich jetzt ein auf das, was wir eben gerade besprochen haben, dass da das übergreifende Ziel des Assessments eigentlich darin besteht, dass man erstmal einen Überblick sich über das gesamte aktuelle Geschehen hinsichtlich der Arbeitssicherheit inklusive eben auch der unsicheren und sicheren Verhaltensweisen in den Rettungswachen macht, also erstmal einen Überblick gewinnt. Und dieses Sicherheitsassessment kann eben auf verschiedenen Quellen basieren. Bei uns sah das so aus, dass wir zu Beginn erstmal alle arbeitssicherheitsrelevanten Unterlagen ausgewertet haben, wie zum Beispiel eben Standards im Rettungsdienst, Gefährdungsbeurteilungen, was gibt's für Verfahrensanweisungen und so weiter. Die UVB hat uns dann natürlich auch die Unfallauswertungen und Statistiken zur Verfügung gestellt, die wir ausgewertet haben. Und dann nimmt man erstmal alle möglichen Dokumente und Unterlagen, die man dann so bekommen kann zur Arbeitssicherheit und wertet die erstmal aus und analysiert die. Und als nützliches Analysetool fungierte da eben an der Stelle auch die PDC Safety. Da wurde ich auch im Vornherein drum gebeten, vielleicht das mal kurz ansprechen zu können.
Ja. Das war nämlich tatsächlich das Thema, wo ich Sie das erste Mal angeschrieben habe. Ne? Da haben Sie einen Sicherheitsingenieurartikel geschrieben zu genau diesem Thema und jetzt können wir das miteinander verbinden. Also herzlich gerne. Die genau. PDC Safety.
Genau. Bei der PDC Safety, man kann das zu Deutsch übersetzen mit Leistungsdiagnosen-Checkliste eigentlich. Also es handelt sich um eine Spezialform der Performance Diagnostic Checklist für den Bereich der Arbeitssicherheit eben. Und die dient dazu, ja, systematisch Schwachstellen und Ressourcen zu identifizieren, die eben bei der Veränderung der Sicherheitskultur hinderlich oder hilfreich sein können. Und ja, für die Auswertung dieser Unterlagen, was ich gerade angesprochen habe, haben wir dann im Rahmen unseres Forschungsprojekts die PDC Safety eben so genutzt, dass wir erstmal einen Raster erstellt haben anhand dieser Kategorien und Fragen der PDC Safety. Also die umfasst insgesamt 30 Fragen, die eben spezifisch für das Thema Arbeitssicherheit sind. Und das Ganze ist aufgeteilt in 4 Kategorien. Einmal vorausgehende Bedingungen und Informationen. Wie ist die Arbeitsausstattung und die Arbeitsprozesse? Wie ist das Wissen und die Fertigkeiten der Mitarbeiter? Und was gibt es für Konsequenzen? So lässt sich die unterteilen. Und anschließend ordnet man dann eben erstmal alle verfügbaren Informationen aus den Unterlagen ja den einzelnen Fragen zu und kann dann im Anschluss eben auch erkennen, wo sind vielleicht noch Lücken oder Leerstellen in diesem Raster. Und da kann man dann natürlich nochmal weitergehende Fragen ableiten, die man dann halt noch in Erfahrung bringen muss vor Ort, damit man dann halt auch eine vollständige Analyse hat.
Ja, kann man die irgendwo bekommen, diese Checkliste, oder ist die ja Ihrem Lehrstuhl zugeordnet und ein geheimes Dokument?
Nein, die ist kein geheimes Dokument. Also man kann auch in uns auf unserer BBS-Homepage, also auf der Projekt-Homepage, haben wir auch nochmal einen Zwischenbericht hinterlegt, wo man dazu auch nochmal genaueres nachlesen kann. Und ja, die ist natürlich ja aus der Wissenschaft, sage ich mal, entstanden und daher eigentlich für die Allgemeinheit auch zugänglich. Also die sollte man auf jeden Fall bekommen, wenn man im Internet auch danach sucht.
Das war der erste Schritt. Also einmal ermitteln, was habe ich, ne? Dass ich nicht mit einem Unternehmen, das überhaupt keine Gefährdungsbeurteilung hat und keine Unterweisungen durchführt, ne? Dass ich dann nicht anfange mit ja, Maßnahmen des verhaltensorientierten Arbeitsschutzes, sondern dass ich auf ein gutes Fundament des klassischen Arbeitsschutzes setzen kann, ne? Mit diesem Projekt.
Genau, also wie gesagt, nachdem wir dann dieses Raster ja angelegt hatten, und uns halt noch Leerstellen aufgezeigt wurden, haben wir dann überlegt, wie bekommen wir die restlichen Informationen. Da hatten wir dann auch nochmal Vor-Ort-Termine vereinbart, wo wir auch nochmal mit Mitarbeitern und Vorgesetzten gesprochen haben. Dann auch vor Ort die Rettungswachen angeguckt haben und auch Rettungsdiensteinsätze direkt gleich mal begleitet haben, um eben vor Ort die restlichen Informationen zu bekommen. Und wenn man dann diese PDC Safety komplett ausgefüllt hat, kann man daraus eben auch ableiten, ja, wo setzt man jetzt am besten an mit BBS? Wie Sie jetzt gesagt haben, in der Regel sollte natürlich erstmal ein gutes Fundament da sein. Also wir haben auch herausgefunden, dass es eben ja wenig bis keine Probleme mit den vorausgehenden Bedingungen und Informationen gab. Also die Mitarbeiter erhalten genügend Informationen zum sicheren Arbeiten. Die Ausstattung und Abläufe waren auch sicher. Heißt, die hatten genügend Ausstattung zur Verfügung, die den Sicherheitsvorschriften entsprachen. Ja, dann zu dem Wissen und den Fertigkeiten der Mitarbeiter, die waren eben auch auf einem hohen Niveau. Die Mitarbeiter wussten, wie man sich sicher verhält und konnten das auch zeigen. Was dann eben auffiel in der PDC-Kategorie Konsequenzen war, dass es eben kaum geplante Konsequenzen für sicheres Verhalten gibt. Also den Mitarbeitern, die waren eine positive Ansprache bei sicherem Verhalten offenkundig nicht gewohnt. Die hatten zwar schon eine Feedback-Kultur, sage ich mal, und waren auch für Feedback empfänglich, aber ja, was wir dann letzten Endes da rauslesen konnten aus der Analyse mit der PDC Safety, war eben, dass ja, was fehlt, ist eben systematisches Feedback, welches dann im Rahmen dieser BBS-Intervention implementiert werden sollte. Ja. Genau, also so kommt man dann erstmal dahin, wo setze ich denn mit BBS überhaupt an?
Und dann geht der zweite Schritt, ist zur Einführung dann welcher?
Der zweite Schritt, der dann danach folgt, war ein Planungsworkshop, wo man dann natürlich auch den Mitarbeitern, die daran teilnehmen, und den Vorgesetzten diese Assessment-Ergebnisse nochmal vorstellt. Und das übergreifende Ziel von dem Planungsworkshop besteht dann darin, dass man gemeinsam mit den Mitarbeitern eben sichere Verhaltensweisen definiert und festlegt, wie ich das auch vorhin schon erläutert habe in der Zahnarztpraxis. Also Ziel war eigentlich eine Erarbeitung von Checklistenpunkten für die BBS-Checkliste dann. Genau. Und das war dann so der nächste Schritt, dass eben im Rahmen des Forschungsprojekts dann eine den Gegebenheiten dieser beiden Rettungswachen angepasste Checkliste mit sicheren Verhaltensweisen und Verhaltensprodukten, also Verhaltensergebnissen, entwickelt wurde. Und unsere Checkliste sah dann so aus, dass wir 20 Checklistenpunkte hatten, die dann auch auf 4 Kategorien aufgeteilt waren. Und das bezog sich dann eben auf die Kategorien zum Beispiel allgemeine Arbeitssicherheit, Heben und Tragen, persönliche Schutzausrüstung und Infektionsschutz und Hygiene.
Genau. Okay, und da standen dann konkrete Tätigkeiten auch drauf in diesen Kategorien. Und die sind auch gemeinsam mit den Mitarbeitern festgelegt worden, ne? Aus diesen Planungsworkshops heraus, ne?
Genau, das ist ganz wichtig, dass eigentlich die Mitarbeiter an dieser Erarbeitung teilhaben, weil letzten Endes man selbst ist ja Außenstehender und Laie, sage ich mal. Die Mitarbeiter müssen einem ja sagen, das und das sind riskante Tätigkeiten. Da haben wir uns vielleicht auch schon selber verletzt und da sehen wir Verbesserungsbedarf. Und da sollte man dann eben sichere Verhaltensweisen festlegen. Zum Beispiel ganz konkret, wenn man jetzt mal auf Heben und Tragen geht, das ist ja auch ein ganz großes Thema im Rettungsdienst. Die haben ja ganz viele Patiententransporte und so weiter, dass man dann eben sagt, ja, der Mitarbeiter soll eben beim Heben und Tragen den Rücken gerade halten. Also es geht wirklich darum, konkrete, sichere Verhaltensweisen dann niederzuschreiben, die dann auch beobachtet werden können. Sei es von externen Beobachter, wie das bei uns im Forschungsprojekt dann erstmal der Fall war, oder dann eben auch die Mitarbeiter unter sich dann gegenseitig, was dann auch bei uns im Nachgang in der Follow-up-Phase jetzt aktuell der Fall ist.
Okay, jetzt haben wir genau die Tätigkeiten festgelegt, gemeinsam mit den Mitarbeitern. Wie geht es dann oder wie ist es dann im Forschungsprojekt weitergegangen? Was sind da die nächsten Schritte?
Genau, wir sind dann jetzt letzten Endes schon in der zweiten Phase, der Durchführungsphase. Und in dieser erfolgt eben dann die Umsetzung der Untersuchung. Und diese Phase kann man dann nochmal in 3 Schritte, sage ich mal, unterteilen. Und zwar ist es eine Basisratenerhebung, eine Interventionsphase und eine Follow-up- bzw. Verselbstständigungsphase, in denen sichere Verhaltensweisen und Ergebnisse bei der Arbeit des Rettungsdienstes anhand dieser erstellten BBS-Checkliste eben beobachtet werden. Und mit Hilfe von diesem Beobachtungsprozess soll ja letzten Endes festgestellt werden, ob und wie häufig diese definierten sicheren Verhaltensweisen und Ergebnisse auftreten. Und
was mache ich konkret was wurde dann konkret in der Baseline-Phase gemacht? Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, also Ziel der Baseline- oder Basisratenerhebung ist eigentlich, dass man erstmal einen unabhängigen Ausgangswert erhebt. Dass man Verhaltensbeobachtungen eben anhand der BBS-Checkliste macht, aber ohne Feedback an die Rettungskräfte zu geben. Also man beobachtet letzten Endes die Mitarbeiter, vielleicht nochmal ganz kurz zum Beobachtungsprozess, wie man sich das vorstellen konnte. Und zwar war das bei uns so, dass sich an den Beobachtungstagen ja der externe Beobachter bzw. externe Beobachterin jeweils verschiedenen Teams, also immer 2 Mitarbeitern, die dann eben einen kranken Transportwagen oder kranken Rettungswagen besetzten, anschloss. Und bei jedem begleiteten Einsatz wurden dann eben diese entsprechenden Beobachtungen kontinuierlich mit der Checkliste notiert. So kann man sich das vorstellen. Und bei uns war es so, dass dann eben pro begleiteten Einsatz auch eine Checkliste ausgefüllt wurde. Und wie gesagt, bei der Baseline beobachtet man eben erstmal nur, ohne dass die Mitarbeiter dazu dann zu den sicheren Verhaltensweisen eine Rückmeldung bekommen, um eben diesen unabhängigen Ausgangswert erstmal zu bekommen. Genau, und aufbauend darauf kommt dann eigentlich schon die Interventionsphase, in der dann die sicheren Verhaltensweisen gefördert werden sollen, indem eben dann gezielt Feedback zu diesen sicheren Verhaltensweisen und Ergebnissen gegeben wird.
Mhm. Also Sie fahren dann genauso wie in der Baseline-Phase, sind Sie auf dem Rettungswagen oder Krankentransportwagen mitgefahren und haben dann aber im Unterschied zur Baseline-Phase dort einfach dann ein Feedback gegeben, positiv wie negativ.
Genau, also negativ sollte man nicht sagen, sondern eher konstruktiv.
Okay.
Also negatives Feedback soll es bei BBS eigentlich nicht geben, weil es geht natürlich darum, den Mitarbeitern eine positive Rückmeldung zu geben für das, was sie eben sicher machen. Oder dann eben konstruktives Feedback, zum Beispiel zu sagen, ja, ich habe zum Beispiel beobachtet, du hattest jetzt beim Heben und Tragen deinen Rücken nicht gerade und nicht die Knie gebeugt, du solltest beim nächsten Mal vielleicht darauf achten. Einfach so Hinweise den Mitarbeitern auch zu geben. Und wir haben auch festgestellt, dass die Mitarbeiter da vor allem im Rettungsdienst auch sehr dankbar dafür waren, weil selber ist einem das ja manchmal gar nicht bewusst, dass man sich vielleicht gerade in einer konkreten Situation eigentlich nicht sicher verhält. Ist ja auch
das über
so eine Betriebsblindheit dann auch, weil man sich vielleicht haben sich schon solche Verhaltensweisen auch eingeschlichen, die man dann einfach schon immer jetzt die ganze Zeit so gemacht hat und einfach nie jemand einen drauf angesprochen hat. Deswegen ist es eigentlich eher so dieses Hinweisgeben dann auch, dass die Mitarbeiter einfach auch erfahren, ja, wo habe ich mich vielleicht jetzt unsicher verhalten, und damit sie dann auch die Möglichkeit haben, das beim nächsten Mal eben zu überdenken und vielleicht auch im Kopf zu haben, ach ja, da war ja was und das versuche ich jetzt mal anders umzusetzen, damit man eher so zu diesem Automatismus kommt, sich dann wirklich auch sicher zu verhalten.
Ja. Wie viele, wissen Sie noch, wie viele Beobachtungen Sie gemacht haben bisher?
Also bei uns sah es so aus, die Planung, dass wir jeweils 2 Beobachtungstage pro Rettungswache pro Monat hatten. Heißt, wir waren quasi 2-mal pro Monat vor Ort, jeweils einen Tag immer auf einer der beiden Rettungswachen und sind dann da eben den ganzen Tag vor Ort gewesen und mitgefahren. Und dementsprechend, je nachdem, wie viele Einsätze man dann natürlich an dem Tag begleiten konnte, kommen dann halt auch unterschiedliche Anzahl an Datenpunkten sozusagen heraus, weil, wie gesagt, pro ausgefüllte BBS-Checkliste ergibt es einen Datenpunkt. Und also sowohl in der Baseline als auch in der Interventionsphase hatten wir diese 2 Beobachtungstage pro Rettungswache pro Monat. Mhm.
Wir haben gerade schon einen kurzen Einblick gegeben. Wie war da so im Allgemeinen das Feedback der Mitarbeiter, die Teil dieser Beobachtung waren? Weil die haben sich ja nicht selbst, nicht untereinander beobachtet, ne, sondern sie als außenstehende Person in dem Moment haben ja die Beobachtungen durchgeführt und ein Feedback gegeben.
Genau, also man muss dazu sagen, dass zu Beginn natürlich erstmal ein bisschen Skepsis da war von den Mitarbeitern, weil da kommt erstmal jemand für die Fremdes, der jetzt auf einmal mitfahren will und da Beobachtungen durchführt. Ich glaube, da, wenn jeder so an seine Arbeit denkt, würde man sich vielleicht erstmal, wäre man erstmal ein bisschen skeptisch, dass einer bei der Arbeit ja einen beobachten möchte. Aber die haben natürlich dann, nachdem sie erfahren haben, was BBS ist und dass es ja auch zu deren Vorteil letzten Endes führen soll, damit sie einfach sicherer arbeiten können zukünftig und auch die Unfallzahlen reduziert werden können, ja, zu deren Vorteil dient, ist diese Skepsis eigentlich ganz, ganz schnell verschwunden. Und auch dadurch, dass ja die Beobachtungen, die wurden hauptsächlich eben durch mich durchgeführt. Und natürlich lernt man dann die Mitarbeiter nach und nach auch kennen und führt natürlich auch immer mal ein bisschen so Smalltalk mit denen und lernt sich ein bisschen besser kennen. Und da verschwindet dann die Skepsis sowieso. Und wir haben das auch so gehandhabt, dass wir, bevor wir auch bei den Einsätzen mitgefahren sind, die Mitarbeiter immer gefragt haben, ist es für euch in Ordnung, dass wir euch begleiten können? Also es war immer auf einer gewissen freiwilligen Basis. Also es sollte jetzt keiner dazu gezwungen oder genötigt werden, sondern wie gesagt, wir haben das immer vorher abgeklärt. Und ich kann so viel sagen, dass uns jetzt in der ganzen Anzahl an Beobachtungen, die wir durchgeführt haben, keiner der Teams oder keiner der Mitarbeiter abgewiesen hat. Also es kam nie vor, dass einer gesagt hat, nee, ich möchte das nicht. Also wir durften immer mitfahren und die waren sehr, sehr offen und wie gesagt auch, was ich vorhin gesagt habe, auch sehr dankbar dann, wo es dieses Feedback gab, für die Hinweise einfach darauf hingewiesen zu werden, weil einem selber das manchmal auch gar nicht so bewusst ist, wie man sich in dem Moment vielleicht verhalten hat, wo was Riskantes dann oder was Gefährliches auch passieren kann.
Ja, aber Sie haben das Erfolgsrezept ja im Grunde genommen genannt. Also auf der einen Seite transparent sein, ne, mit dem, was dort passiert, und aber dann auch in der Umsetzung empathisch sein, ne? Also auch die bisschen die Beziehung dann auch zu suchen und zu erklären, was machen wir hier, ne? Beziehung aufbauen, damit es genau nicht so eine Herabbeobachtung wird, sondern wirklich aus im Sinne des Arbeitsschutzes, ne?
Genau, also es soll, wie gesagt, immer alles auf gleicher Höhe, sage ich mal, gleicher Ebene passieren. Und die Mitarbeiter dürfen keinesfalls die Bedenken haben, dass das irgendwie von oben herab geschieht. Oder auch, dass ihnen, wenn irgendwas beobachtet wird, was zum Beispiel eben unsicher war, mhm. und wenn man den Mitarbeitern dann konstruktives Feedback dazu gibt. Es ist ja auch so, dass das Ganze anonym quasi passiert. Mhm. Also da wird auch ganz viel Wert drauf gelegt im Rahmen unseres Forschungsprojekts, dass man einfach ja die Anonymität hat, dass die Daten, die erhoben werden, einem der Mitarbeiter nicht im Nachgang dann irgendwie nachgetragen werden können. Also was auch Bedenken der Mitarbeiter anfangs waren, dass eben dann der Vorgesetzte zum Beispiel erfährt, was hat der und der Mitarbeiter denn zum Beispiel Unsicheres getan? Ja. Aber das ist ja gar nicht gegeben und es ist auch das, was man mit BWS gar nicht will. Es geht wirklich hauptsächlich um das positive Feedback für die Mitarbeiter. Und die Daten sind einfach anonym, die man erfasst. Und da kann man im Nachhinein auch gar nicht mehr rauslesen, welcher Mitarbeiter war das denn jetzt und was genau hat der falsch gemacht oder falsch gemacht, sondern ja, wo hat er sich unsicher verhalten.
Ja, also steht nicht, Hans Müller hat seine Schuhe nicht zugemacht. Ne?
Genau, Hans Müller hat an dem und dem Datum um die Uhrzeit seine Schuhe nicht zugemacht, dass dann der Vorgesetzte, wenn er das sieht, auf den Mitarbeiter dann zugeht und sagt, ja, du, warum hast du das denn nicht gemacht? Also das ist ja nicht das, was man erreichen will, dieses Bestrafen oder Tadeln für das, was der Mitarbeiter vielleicht in Anführungsstrichen falsch gemacht hat, sondern man will ja eben das Ganze umkehren. Dass man eben systematisches Feedback für positives Arbeiten etabliert. Das ist ja eigentlich das Hauptziel von BWS. War auch das Hauptziel bei unserem Forschungsprojekt, dass die Mitarbeiter einfach lernen, sich auch untereinander positives Feedback für sicheres Arbeiten zu geben und weniger dieses unsichere Verhalten im Vordergrund immer steht, sondern ja, man will einfach fördern, dass man sich sicher verhält.
Die dritte Phase ist die Verselbstständigungsphase. Was kommt dann in der Verselbstständigungsphase?
Genau, also abschließend hat man eben diese Verselbstständigungsphase noch eingeführt in unserem Forschungsprojekt. Und Ziel von dieser Phase ist es letzten Endes ja eine Verstetigung und Verselbstständigung der BBS-Maßnahme, die man ja eingeführt hat, zu erreichen und damit eben auch dass die Verhaltensänderungen eben auf Dauer dann auch stehen bleiben, so wie man es erreicht hat. Man hat natürlich durch die Interventionsphase, kann ich jetzt auch bei den Ergebnissen, die wir bis jetzt schon erreicht haben, nochmal näher drauf eingehen. Man hat natürlich jetzt durch die Interventionsphase schon was erreicht und das will man natürlich auch aufrechterhalten, damit man nicht wieder in den Ausgangswert zurückfällt von dieser Baseline. Und in dieser Verselbstständigungsphase ist es eben so, dass die Funktionen des Beobachters, also dieses externe Beobachten, das ja die ganze Zeit stattgefunden hat, soll eben von den Beschäftigten selbst übernommen werden. Das heißt, die Mitarbeiter selbst sollen dann eben damit beginnen, sich untereinander Feedback für sicheres Arbeiten zu geben. Und hierfür hat auch nochmal ein zweiter Planungsworkshop stattgefunden, bei dem dann eben ein mitarbeitergetragenes Beobachtungskartensystem entwickelt wurde. Mhm. Wir haben es dann BBS-System DRK genannt. Und es ist eben nochmal so das Gegenstück zu der BBS-Checkliste. Man muss sich das so vorstellen, dieses mitarbeitergetragene System, es sah bei uns jetzt so aus oder sieht bei uns so aus, dass ja jeder Mitarbeiter soll sich quasi zu Beginn seines Dienstes eine Sicherheitspunktekarte abholen. Und es ist schon auch eine Art Mini-Checkliste, so wie die BBS-Checkliste. Aber die Sicherheitspunktekarte enthält einfach nur 5 Sicherheitspunkte.
Okay.
5 sichere Verhaltensweisen. Und wie gesagt, jeder Mitarbeiter soll sich so eine Karte zu Dienstbeginn einstecken und dann während seines gesamten Dienstes seinen Teamkollegen, mit dem er eben an dem Tag eingeteilt ist, auf dem Rettungswagen zu fahren, ja, dann gegenseitig beobachten und Feedback geben. Und man kann dann genauso notieren wie auch auf der BBS-Checkliste, welches Verhalten hatte der Kollege sicher gezeigt oder unsicher. Und dann eben im Nachgang des Gesprächs nochmal zu sagen, ja, ich habe bei dir heute beobachtet, du hast den Einsatzrucksack zum Beispiel auf beiden Schultern getragen, was ja das sichere Verhalten ist, das war super. Und vielleicht auch zu sagen...
Das sieht man auch häufig, ne? Also dieses Überschwingen des Rucksacks.
Genau, man kennt es ja auch selber, ja. Wenn man unterwegs ist, man nimmt schnell den Rucksack und hat ihn erstmal so auf einer Schulter. Man muss sich nur nochmal ins Gedächtnis auch rufen, dass so ein Einsatzrucksack ziemlich, ziemlich schwer ist. Bei den Rettungswachen, wo wir jetzt eben vor Ort waren, die an dem Projekt teilgenommen haben, die haben auch nur ein Rucksacksystem. Es gibt ja auch Rettungswachen, die so ein Zwei-Rucksacksystem haben, wo die Sachen dann nochmal aufgeteilt sind, aber die haben tatsächlich alles in einem Rucksack und der ist natürlich dann dementsprechend auch schwer und kompakt. Und deswegen ist es ja umso wichtiger, dass die den einfach auf beiden Schultern dann auch tragen und nicht bis zum Einsatzort den dann so auf einer Schulter mit verschrägter Haltung dann dahin schleppen. Ja, genau, das ist also auch ein Punkt auf unserer Checkliste gewesen. Deswegen habe ich es angesprochen.
Und Ziel ist jetzt im Grunde genommen, dass sich jeder Mitarbeiter zu Schichtbeginn eine so eine Karte mitnimmt, die dann über den Tag ausgefüllt wird oder beobachtet wird. Und dann am Ende oder dann auch in der direkten Situation, das ist ja im Rettungsdienst je nach Einsatzlage, eher dann am Ende, dass dann die Mitarbeiter sich untereinander ein Feedback geben. Also genau. Mit so einer Karte. Und die wird die dann eingeworfen am Ende, so dass man die dann gesammelt auswerten kann?
Genau, also wie gesagt, dieses Feedback geben sollte eigentlich immer nach dem Einsatz stattfinden. Klar, wenn die Mitarbeiter das jetzt während ihres Dienstes tun, könnten die sich auch einteilen, je nachdem, wie viel sie halt während des Dienstes auch miteinander sprechen können. Aber in der Regel immer nach dem Einsatz, bevor man sich dann wieder einsatzfrei meldet, führt man ja in der Regel eh immer eine Einsatznachbesprechung durch. Und im Rahmen dieser Einsatznachbesprechung sollte man dann eben auch dem Kollegen Feedback geben. Und genau, die Karten sollen dann eben nach Dienstende dann eingeworfen werden. Wir haben da auf beiden Rettungswachen eine unterschiedliche Sammelstelle. Die einen haben sich jetzt so einen kleinen Briefkasten aufgehangen im Datenschutzraum und die anderen haben so eine BBS-Box, wo sie es einwerfen. Und es gibt dann natürlich in diesem BBS-System DRK auch verschiedene Rollen und Zuständigkeiten. Und eine Rolle ist zum Beispiel auch die des Datenmanagers, der dann eben die Auswertung der Daten übernimmt. Heißt, der Datenmanager entnimmt dann quasi am Folgetag die ausgefüllten Karten des Vortages und wertet die dementsprechend aus und gibt das Ganze dann in eine Datenbank ein, die auch extra jetzt für dieses System entwickelt wurde. Also da wurde jetzt extra eine IT-basierte Lösung eben entwickelt. Und genau, da werden diese Daten ausgewertet, in die Datenbank eingegeben. Und genauso wie bei unserem Checklistensystem während der Interventionsphase, wo die Mitarbeiter neben dem verbalen Feedback, da sind wir vorhin gar nicht mehr drauf eingegangen, das möchte ich noch kurz ansprechen, gibt es auch ein grafisches Feedback. Mhm. Heißt, es hingen quasi Feedback-Grafiken auf der Rettungswache aus, wo man dann die Daten werden in Form von Liniengrafiken dargestellt. Und da kann man dann auch nochmal ablesen, eben als grafisches Feedback, zu wie viel Prozent sicher wurde das Verhalten eben gezeigt. Also die Daten, die aus der Auswertung der Checkliste und auch aus der Auswertung dieser Sicherheitspunktekarten eben folgen, dass man ja einen relativen Anteil sicheren Verhaltens errechnet. Zum Beispiel 80% sicher wurde jetzt dieses Verhalten gezeigt. Und dann können die Mitarbeiter eben anhand dieser Liniengrafiken ablesen, also bei diesem grafischen Feedback eben, wie ist unser aktueller Stand und wir wollen natürlich, dass sich die Linie steigert, dass wir sicherer werden und deswegen ist dieses grafische Feedback auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt im BBS-System, der das Ganze auch nochmal unterstützt, damit den Mitarbeitern immer wieder vor Augen geführt wird auch, zu wie viel Prozent, wie gesagt, verhalten wir uns schon sicher und wir wollen natürlich, dass sich das steigert und da können die das dran ablesen. Und das gibt's eben in diesem BBS-System DRK auch, dass dann der Datenmanager dann eben auch die Feedback-Grafiken immer wieder aktualisiert, nachdem er die Daten eingegeben hat. Heißt, täglich werden die dann wieder aktualisiert. Und damit die Mitarbeiter da immer auch auf dem aktuellen Stand sind und wissen, okay, wir verhalten uns eben zu so viel Prozent schon sicher. Und ja, da können die dann einfach direkt an den Linien der Liniengrafik ablesen. Geht's nach unten?
Und dann ja auch tagesaktuell, ne?
Genau, tagesaktuell. Wie gesagt, das ist auch ganz wichtig, dass eben der Datenmanager, der an dem Tag zuständig ist, das immer wieder jeden Tag aktualisiert, damit halt jeder wieder auf dem aktuellen Stand ist. Weil die laufen dann natürlich auch relativ häufig vorbei. Diese Feedback-Grafiken hängen direkt in den Fluren der Rettungswache aus, wo die eben auch relativ häufig vorbeigehen und es dann auch natürlich ins Auge sticht. Und ja, dann können die das, wie gesagt, da immer ablesen. Und ja.
Sie sind ja jetzt schon relativ weit im Forschungsprojekt fortgeschritten. Gibt es da schon Ergebnisse, die jetzt unsere Hörerinnen und Hörer nachlesen können?
Ja, wir sind relativ fortgeschritten jetzt schon. Also die Basisratenerhebung sowie die Datenerhebung unter Interventionseinfluss, also mit dem Feedback geben, ist jetzt schon erfolgreich abgeschlossen. Aufgrund von Corona hatten wir da natürlich auch ein paar Schwierigkeiten, die wir berücksichtigen mussten.
Der Rettungsdienst fährt zwar weiter, ne, aber.
Genau, also wir hatten da zwischenzeitlich auch mal eine unplanmäßige Unterbrechung der Datenerhebung, die wir aber eigentlich dann ganz gut kompensieren konnten und einfach den Projektverlauf ein bisschen angepasst haben. Da mussten wir einfach ein bisschen flexibler sein, was aber jetzt der Qualität der Forschungsstudie keinen Abbruch gemacht hat, sage ich mal. Wie gesagt, es war einfach beeinträchtigt. Wir konnten zwischenzeitlich von März an mal ein paar Monate nicht mehr vor Ort sein und Rettungsdiensteinsätze begleiten, weil es einfach nicht mehr erlaubt war, dass jemand Externes dann da die Rettungsdiensteinsätze begleitet. Deswegen mussten wir dann die Interventionsphase auch etwas verkürzen und unsere methodische Vorgehensweise ein bisschen verändern. Aber jetzt sind wir eigentlich wieder gut im Zeitplan, sage ich mal. Und diese Follow-up-Verselbstständigungsphase, die ist jetzt eben am 1.11., also im November, gestartet. Und derzeit ist eben so unsere Aufgabe, dass wir die Rettungswachen einfach bei der Umsetzung dieses eigenen BBS-Systems DRKs unterstützen und auch jetzt erstmal natürlich das unterstützen wollen, dass genügend von diesen Sicherheitspunktekarten abgegeben werden, dass die Mitarbeiter das auch tatsächlich machen und es dann für die auch so zum Alltag mit dazugehört irgendwann, die das dann auch automatisch mitmachen. Und
ich könnte mir vorstellen, dass das fast die herausforderndste, der herausforderndste Projektschritt ist, ne? Dass das natürlich dann in einen tagtäglichen Prozess übergeht.
Genau, das ist ja wie gesagt das, was man da eben erreichen will, dass sich das Ganze verselbstständigt und auch verstetigt, dass eben die bereits durch die Interventionsphase erreichten Verhaltensänderungen, dass die eben beibehalten bleiben und sich das Ganze vielleicht auch einfach noch weiter verbessert. Genau, ich kann vielleicht noch ein bisschen was dazu erzählen, was eben schon für Ergebnisse vorliegen.
Ja, gerne.
Also die bisher erhobenen Daten der Basisratenerhebung haben eben ergeben, dass wir einen relativen Anteil sicheren Verhaltens für alle Punkte dieser BBS-Checkliste bei der einen Rettungswache von 52,10% hatten und bei der anderen Rettungswache von 56,82%. Heißt, allein bei dieser Ausgangslage lag quasi das sichere Verhalten bei 52% bei der einen Wache und bei 56% bei der anderen Rettungswache. Und das Ganze, also das ist einfach ein Mittelwert der Datenpunkte, den wir da errechnet dann haben. Und das Ganze haben wir dann jetzt, nachdem die Interventionsphase, also das Feedback-Geben abgeschlossen war, auch nochmal gemacht und haben natürlich geguckt, inwieweit hat sich das Datenniveau jetzt vielleicht verändert. Und da sind wir jetzt eben bei der einen Rettungswache bei 76,05% rausgekommen und bei der anderen Rettungswache bei 76,23%.
Hey, Entschuldigung.
Ja, danke. Was wollten Sie fragen?
Also die eine Steigerung ist ja schon deutlich über der anderen, oder? Also so wie ich das jetzt verstanden habe.
Wir haben eigentlich bei beiden Rettungswachen relativ ähnliche Steigerung. Weil, wie gesagt, von der ersten Rettungswache hat sie es quasi gesteigert von einem durchschnittlichen sicheren Verhalten von 52% auf 76%.
76, okay.
Genau, und bei der zweiten Rettungswache war der Ausgangswert etwas höher, bei 56% sicheren Verhaltens und hat sich auch gesteigert auf 76%.
Ah, okay.
Genau, das heißt, bei beiden Rettungswachen ist eigentlich ja eine sichtbare Veränderung des Datenniveaus erkennbar, auch wenn man sich das eben mit den Liniengrafiken anguckt, die übrigens auch auf unserer BBS bzw. Projekt-Homepage einsehbar sind, weil da ist ja unser Zwischenbericht auch verlinkt, wo man alles nochmal auch im Detail nachlesen kann. Und da kann man sich auch diese Liniengrafiken, was man natürlich jetzt im Gespräch schlecht beschreiben kann, nochmal genauer angucken. Und da sieht man dann eben auch diese Veränderung des Datenniveaus, dass diese Datenpunkte dann eben ja sich einfach gesteigert haben und sich eben auch dieser relative anderen Arbeitsverhalten sich deutlich gesteigert hat, also durch allein jetzt diese Interventionsphase. Auch. Das sind so die aktuellen Ergebnisse. Wie gesagt,
die Ergebnisse.
Also wir sind auch sehr stolz darauf, dass es jetzt schon solche guten Ergebnisse auch gibt und wie gesagt, arbeiten da jetzt auch sehr dran, dass ja einfach die Ergebnisse so beibehalten werden können, dass man das Datenniveau so beibehält auf den Wachen, beziehungsweise sich einfach noch mehr steigert und dass dieses BBS-System DRK, was ja jetzt entwickelt wurde, dass das einfach so in Fleisch und Blut übergeht jetzt bei den beiden Rettungswachen und ja, die das hoffentlich zukünftig so weiter beibehalten und ja, auch einfach für sich noch ein bisschen weiterentwickeln. Das ist ja jetzt letzten Endes denen ihr eigenes BBS-System und die müssen einfach gucken, wie wollen wir das eben am besten handhaben und gestalten, damit ja BBS für uns auch einen Erfolg dann bringt auf den Rettungswachen.
Wir hängen die Projekt-Homepage, wo man dann auch die Zwischenergebnisse findet, im Podcast an, also der Podcast-Beschreibung, dass ja unsere Hörerinnen und Hörer da gerne nachlesen können, die ist ja schon. Und da wird dann ja auch das Gesamtergebnis des Forschungsprojektes veröffentlicht.
Genau, wie gesagt, also es folgt ja noch eine Auswertungsphase. Wir sind ja jetzt trotzdem immer noch in der Durchführungsphase bis geplant März. Und wie gesagt, ab April 2021 startet dann in der Regel die Auswertungsphase. Und bis dato kommen auch immer wieder aktuelle Informationen zum Projekt auf unsere Projekt-Homepage. Also die, wir haben da auch eine Sparte mit Aktuelles, wo wir das auch immer aktuell halten. Und jeder, der interessiert ist, kann da jederzeit gerne nachgucken und sich dann den aktuellen Stand anschauen. Und sobald dann eben die endgültigen Ergebnisse da sind, wird es natürlich auch auf der Projekt-Homepage dann veröffentlicht. Und wie gesagt, also da gerne mal vorbeischauen auf der Homepage. Und da ist auch nochmal alles genauer nachlesbar und eben auch unser Zwischenbericht, wo man im Detail, wie gesagt, nochmal alles von Kopf bis Fuß, wie hat's gestartet, bei welchem Punkt sind wir jetzt, kann man sich nochmal genauer einlesen auch.
Und man kann sich da natürlich auch was abschauen für sein Unternehmen. Also was funktioniert jetzt in einem Forschungsprojekt ganz hervorragend? Wie ist auch BBS dort in der Praxis zum Einsatz gekommen? Das kann man sicherlich dann für sich nehmen und adaptieren und sich da nochmal Ideen für seine BBS-Anwendung holen.
Genau, das auf jeden Fall. Bloß, wie gesagt, man muss immer im Hinterkopf trotzdem behalten, dass BBS halt kein festes Konzept ist. Also man hat kein Kochrezept, das man einfach anwenden kann, sondern man muss halt immer diese verhaltensanalytischen Prinzipien im Hintergrund behalten, diese fünf, die wir ja anfangs besprochen haben. Und wie gesagt, dann einfach auf das jeweilige Unternehmen einfach anpassen und ja, dass man einfach eine individuelle Gestaltung hat. Das ist ganz wichtig.
Liebe Frau Zeitler, ganz, ganz herzlichen Dank für ja den Einblick in das tolle Forschungsprojekt und auch schon in die Ergebnisse. Und vielleicht hören wir uns dann zum Abschluss nochmal, wenn Sie dann das Gesamtergebnis des Forschungsprojektes noch einmal ja vorstellen und uns da nochmal abholen. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit.
Ja, sehr, sehr gerne. Es würde mich sehr freuen, wenn wir dann nochmal zusammenkommen am Ende des Forschungsprojekts. Kann ich gerne nochmal über die endgültigen Ergebnisse berichten. Und ja, auch vielen Dank nochmal für die Einladung jetzt. Es hat mir ja sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe auch, dass ja der Einblick in unser Forschungsprojekt auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer interessant war. Und ja, sollte es irgendwie weitere Fragen geben, man kann uns auch gerne kontaktieren. Kontaktmöglichkeiten finden sich auch auf der Projekt-Homepage. Also da auch gerne nochmal nachhaken, wenn Sie nähere Informationen noch brauchen. Und ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
Dankeschön.
Danke für heute.
Danke sehr. Tschüss.
Tschüss.
Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und dass du bis zum Ende dabei geblieben bist. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freuen wir uns über eine Bewertung von dir. Wenn du keine Folge mehr verpassen willst, abonniere einfach unseren Wandelwerker-Kanal. Wir freuen uns, wenn du bald wieder reinhörst. Alles Liebe, Anna vom Wandelwerker-Team.